Der Fluss des Geldes. Über einen Systemfehler mit gravierenden Folgen.
Wir hatten jetzt 50 Jahre keinen Krieg mehr. Da sind gewaltige Vermögen entstanden, größer als man sich je hätte erträumen können und auch größer als es die Finanzämter und die statistischen Ämter wissen. Also Tausende von Milliarden. Und jetzt heißt es aber immer, es ist kein Geld da. Ja, verdammt nochmal, wo ist es denn eigentlich? Es ist kein Geld da. Wir können die Universitäten nicht finanzieren. Wir können nicht mal Kindergartenplätze leisten, geschweige denn Alte versorgen. Wir müssen die Renten kürzen. Also was ist eigentlich los hier?
Es ist wie verhext. Als es den Deutschen schlecht ging nach Ende des Krieges, blühte die Wirtschaft. Ein Wirtschaftswunder. Heute erbringt die Wirtschaft absolut gesehen denselben Wertzuwachs. Aber nun spricht alles von Krise. Der Rechtswissenschaftler Dieter Suhr, spezialisiert auf Geldfragen, hat bereits 1986 das Problem scharf umrissen.
Suhr schreibt: Je länger die Arbeitslosen ohne bezahlte Arbeit sind, desto stärker müssen sie sich einschränken. Nicht etwa ihr Bedarf bildet sich zurück. Sie müssen den Gürtel vielmehr wider Willen enger schnallen. Unsere Wälder sterben. Wir können es uns nicht leisten, die Abgase rigoros zu entgiften. Dazu fehlen die Mittel. Die Anwohner von Straßen werden vom Lärm, vom Gestank und vom Dreck geplagt. Wir können es uns nicht leisten, sie rigoros zu schützen. Dazu fehlen die Mittel. Wir haben Berge von dringenden Aufgaben im Gemeinwesen, deren Erledigung wir uns nicht leisten können. Aber die Wirtschaft ist nicht zu arm. Die Leistungsreserve mehrerer Millionen Arbeitsloser wartet auf ihren Einsatz. Wenn es aber weder am Bedarf fehlt, noch am Leistungsangebot, woran dann?
Es gibt einen Umverteilungseffekt, wie das Geld von denen, die für ihr Geld arbeiten müssen. Und hinter dem Geld muss ja irgendein Wert stehen, zu denen umverteilt wird, die sozusagen ihr Geld verleihen können, die einige Millionen da anlegen können und von diesen Zinsen leben können. Die profitieren natürlich gut von dem System und müssen da nicht arbeiten und dürfen dann sozusagen auf der Arbeitsleistung von anderen ein angenehmes Leben fristen.
Werner von Malsburg ist Jurist, verheiratet mit einer Heilpraktikerin, keine Kinder. Gemeinsames Einkommen 150.000 Euro jährlich. Zwei Autos, Putzfrau, antike Möbel, zwei Pferde, wunderbare Urlaubsreisen, nicht übertrieben, aber schon irgendwie schön. Das großzügige Haus ist abbezahlt, ein Erbstück des Vaters. Der Bedarf ist gedeckt. Trotzdem häuft sich auf dem Konto das Geld, Geld ohne Bedarf. Die ebenfalls ererbte Million wirft, steuerbereinigt, jährlich 40.000 Euro ab, ohne dass die Malsburgs etwas dafür tun müssen.
Georg Schmidt ist selbstständiger Kaufmann, verheiratet, zwei Kinder. Mit seinem kleinen, jüngst eröffneten Elektroladen in der Innenstadt erwirtschaftet er ein Jahreseinkommen von rund 40.000 Euro brutto. Für Einrichtung und Ausstattung seines Geschäfts musste er 50.000 Euro Kredit aufnehmen. Verzinst mit 7%. Das klingt nicht ungünstig, bedeutet aber, dass sich ohne Tilgung seine Schuld innerhalb von 10 Jahren verdoppeln würde.
Man könnte rein theoretisch mit einer 20-Stunden-Woche seinen Lebensstandard decken, den man heute hat, wenn man eben nicht auch noch ein Drittel der Zeit gut gerechnet für die Zinsen arbeiten müsste. Aber da gerade diese größeren Zinsempfänger, die über so größeres Vermögen verfügen, kaum noch Bedürfnisse haben, die offen sind, wird das Geld überwiegend auf den Bankkonten wieder deponiert und die Masse wächst, die dann wieder über Kredite zurückgeschleust werden muss.
Helmut Kreuz, Architekt, Unternehmer und Publizist. Seit 20 Jahren veröffentlicht er Bücher und Beiträge über das Wesen und Unwesen der Geldwirtschaft.
Wir können nicht nur das Geld zurückleihen, was sich auf diesen Konten sammelt, sondern wir müssen das tun. Im gleichen Maße, wie die Geldvermögen zunehmen, und die wachsen bei uns inzwischen täglich um 1,4 Milliarden Mark an, in gleicher Höhe müssen wir auch neue Schulden jeden Tag machen, und zwar zusätzliche Schulden machen. Weil ohne dieses Zurückführen der überschüssigen Einkommen auf der Zinsempfängerseite in der Wirtschaft dieses Geld als Nachfrage fehlen würde.
Man sagt, wer heute auf bestimmte finanzielle Mittel verzichtet, und sie anderen ausleiht, der verzichtet eben auf die sofortige Nutzung, etwa zum Zwecke des Konsums, und erwirbt dafür einen Anspruch auf Entlohnung und Entschädigung, und das ist der Zins.
Wolfgang Gebauer, Professor für Volkswirtschaft, insbesondere Geld und Währung, ehemals Mitarbeiter der Bundesbank.
Er bekommt dann ein Agio, einen Aufschlag auf dieses Kapital, das er hergibt. Das ist auch gerechtfertigt dadurch. Das ist die Begründung, eine intertemporale Sache. Der Zeitaspekt ist entscheidend. Ich verzichte heute auf etwas, und wenn ich heute das schon haben könnte, dann wäre das mehr wert, als wenn ich es erst morgen verwende. Und deswegen muss ich einen Ausgleich haben dafür. Nun, wer gibt heutzutage in unserem System dieses Geld her? Das sind die Banken mit ihrer Kreditvergabe. Ja, ich gebe Ihnen einen Kredit, schreibe Ihnen den gut, und meine Sichtverbindlichkeiten, die ich dadurch Ihnen gegenüber habe, das ist das Buchgeld, das Sie verwenden. Nun, da muss eben die Frage erlaubt sein, auf was verzichten eigentlich die Banken, wenn sie per Federstrich diese 100 Einheiten zusätzlich erzeugen? Und die Antwort ist mit Sicherheit nicht auf entsprechende 100 Einlagen ihrer Sparer. Also wenn man diese Frage stellt, dann muss man die Sinnhaftigkeit der heutigen Zinsbegründung in Frage stellen. Denn die Banken verzichten eben nicht auf genau die 100, die sie ausleihen, sondern die schaffen die ja.
Der Teufel kackt immer auf den größten Haufen, sagt der Volksmund, und hält die Vorlieben des Teufels für naturgesetzlich und unabänderlich. Kein Gedanke daran, dass der Mensch selber das Geld erfunden hat und seine widernatürlichen Eigenschaften somit auch ändern könnte.
Georg Schmidt kommt mit seiner Schuldrückzahlung in Schwierigkeiten. Miete und die Preise für die Lebenshaltung steigen, während gleichzeitig die Umsätze sinken. Geld ist offenbar Mangelware. Er erinnert sich an den Werbespruch seiner Bank: Lassen Sie das Geld für sich arbeiten. Aber Georg Schmidt hat noch nie Geld wirklich arbeiten sehen, denn Geld vermehrt sich nur durch die Arbeit anderer Menschen.
Zur gleichen Zeit ärgert sich auch Werner von Malsburg über die Geldwirtschaft. Fast die Hälfte seiner ehrlich, wenn auch teilweise ohne eigene Leistung erworbenen Einkünfte will Vater Staat ihm abknöpfen. Dem Geldschwund tatenlos zuzusehen, findet er ökonomisch dumm. Also folgt er dem Ratschlag seines Vermögensberaters, sein überflüssiges Kapital vorübergehend in Abschreibungsprojekte zu investieren. Er beteiligt sich an Wohnparks, Büropalästen oder anderen Großprojekten.
Dieses Zwischenparken des Geldes wird in besonderem Maße von Vater Staat subventioniert, der damit seine besonders wohlhabenden Bürger bei Geberlaune hält. Das hier verteilte Geld fehlt natürlich früher oder später in den Kommunen und Sozialkassen.
Das ist ganz klar, dass wenn sich immer mehr Geld in den Händen von immer weniger Leuten akkumuliert, die da überhaupt keine Verbindung mehr zu haben, wie denn Geld eigentlich wirklich geschaffen wird und wie hart es erarbeitet werden muss, dass die praktisch mit Geld umgehen wie andere Leute, also mit Seifenblasen umgehen. Ja? Also das wird in die Luft geblasen und die machen sich einen schönen Tag und spekulieren hier und da und beglücken ihre Freunde überall in der Welt damit.
Margaret Kennedy, Professorin für technischen Ausbau und ressourcensparendes Bauen, Autorin des Buches Geld ohne Zinsen und Inflation.
Jetzt muss man aber unterscheiden zwischen dieser Dummheit dieser Menschen, die dieses Geld nicht wirklich zu verwalten wissen, und der Dummheit des Systems. Und das halten aber die meisten Menschen nicht auseinander und denken dann immer, es ist die Unmoral. Und wenn wir nur das beseitigen könnten, dann wäre das alles in Ordnung. Die sehen also den Systemfehler eigentlich nicht.
10.000 bei 40 Geld, 15.000 für 40 Geld, Kleinigkeiten 45 Brief.
Frankfurter Börse. In Sekundenschnelle werden Milliardenbeträge rund um den Globus verteilt. Geld, das oft nur noch in Geld und nicht mehr in Waren investiert wird.
Da ist einerseits der Bauer, der weiß, er hat 1.000 Tonnen Weizen mit hoher Wahrscheinlichkeit am Saisonende zur Verfügung. Und da ist der Müller, der will wissen, wo kriege ich die her, die ich für mein Mehl brauche.
Dieter Heinemann, Börsenmakler.
Dass die beiden sagen im Frühjahr, pass mal auf, du verkaufst mir deinen Weizen und ich habe ihn dann, und dann sind wir beide auf der sicheren Seite. Was meinst du, wie der Preis ist? Ein bisschen zu hoch, okay, einigen wir uns auf den Preis. Die machen ein Termingeschäft und das wird irgendwo ausgehandelt über eine Börse. Das ist in Ordnung. Aber dass jetzt 10.000 andere hingehen und sagen, die Weizenpreise, die schwanken ja hoch, interessant. Wenn ich das schaffe, billig zu kaufen, kann ich ja Riesengeld verdienen. So werden nicht mehr die 100.000 Tonnen gehandelt, die tatsächlich eine wirtschaftliche, konkrete Grundlage haben, sondern durch Spekulation, die einfach Preisveränderungen ausnutzen will, werden Milliarden Tonnen gehandelt. So, und das ist der Beschleunigungseffekt, der sicher irgendwann immer mal zum gewissen Kollaps führen kann.
Beim Geld hört die Freundschaft auf. Auch das eine Weisheit des Volksmundes. Obwohl es eigentlich dazu dienen sollte, Kontakte herzustellen und Tauschgeschäfte bequem abwickeln zu können. Soll die Wirtschaft florieren, muss das Geld zirkulieren, und zwar auf der Grundlage eines realen Warentausches. Gleichzeitig dient das Tauschmittel aber auch als Wertspeicher für einmal erworbene Ansprüche. Und in dieser Funktion tendiert es dazu, genau das Gegenteil zu tun, nämlich gerade nicht zu zirkulieren, sondern in lauer Position gespeichert und gehortet zu werden.
Vielleicht liegt es in der Natur des Menschen, die Wertspeicherung der einmal erworbenen Ansprüche höher zu schätzen als die Fließeigenschaften, die nur der Gemeinschaft als Ganzes zugutekommen. Einmal erworbene Ansprüche sollen nach Möglichkeit zeitlos bestehen bleiben, dennoch jederzeit beliebig abrufbar sein. Genau diesem Ideal ist das Geld nachempfunden. Es ist eine unverderbliche Ware, die niemals schimmelt, keinem Abgabedruck unterliegt, zumindest bei geringer Inflationsrate, keine Lagerungskosten verursacht und per Gesetz unter Annahmezwang steht. Damit aber ist das Geld allen Waren und Dienstleistungen konkurrenzlos überlegen. Anders als oft behauptet, stellt das Geld eben kein Äquivalent der Werte dar, die es repräsentieren soll.
Unbegrenzte Haltbarkeit, keine Lagerungskosten, kein Abgabedruck, dafür aber gesetzlicher Annahmezwang. Diese kostenlos mitgelieferten Eigenschaften des Geldes verleihen ihm einen entscheidenden Vorteil, für den der Geldbesitzer mit Recht Zinsforderungen erheben kann. Den Liquiditätsvorteil, also jederzeit über Geld verfügen zu können, können aber nur jene ausspielen, die ihren Bedarf bereits gedeckt haben. Sie können auf hinreichend hohe Anreize warten. Bleiben diese aber eine Zeit lang aus, gerät der Fluss des Geldes ins Stocken.
Auch heute haben wir eine Umlaufsicherung, nämlich Zins und Inflation. Dabei lockt der Zins das Geld in den Kreislauf zurück durch entsprechende hohe attraktive Angebote und die Inflation treibt es in die Nachfrage, um eben die Preisverlusten zu entgehen, die durch die Inflation entstehen. Und beide Mittel funktionieren, solange sie hoch genug sind. Lässt ihre Höhe nach, was wünschenswert ist, kommt es zu zunehmenden Stockungen im Geldkreislauf, die wieder für die Wirtschaft nachteilig sind. Das heißt also, hohe Zinsen würgen die Wirtschaft ab durch Überlastung. Zu niedrigen Zinsen führen heute zu Stockungen im Kreislauf der Wirtschaft, entsprechend zu Arbeitslosigkeit und deflationären Folgen.
Inflation ist nicht nur ein Mittel, um die Staatsschulden durch die schleichende Enteignung seiner Bürger abzubauen, sondern auch Anreiz, das als Wertspeicher gern gehortete Geld wieder freizuboxen. Wer duldet schon gern den Wertverfall seiner in Geld dokumentierten Ansprüche? Wer klug ist, bringt sein Geld, falls er es hat, zur Bank, um dem Wertverfall durch Zinseinnahmen entgegenzuwirken.
Allerdings bewirkt der Zins eine dramatische Umverteilung von arm zu reich, weg vom Bedarf hin zum Überschuss. Auch gegen diese Wucherung scheint ein Kraut gewachsen zu sein, die Steuergesetzgebung. Mit ihren weit über 100 Novellierungen pro Jahr ähnelt sie jedoch mehr einem hilflosen Flickwerk, das sogar den selbstbewusstesten Finanzminister mit der Zeit amtsmüde macht. Inzwischen zählt das deutsche Steuergesetz zu den komplexesten Geistesleistungen des Menschen.
Machen wir doch mal eine wirkliche Steuerreform und sagen, die Steuern sollen nicht dazu dienen, die Arbeit zu belasten, was heute zum Beispiel dazu führt, dass eben eine Handwerkerstunde im Durchschnitt 108 Mark kostet.
Peter Kafka, Astrophysiker und Autor mehrerer Bücher zur Allgemeingültigkeit des Evolutionsprinzips auf allen Ebenen.
Die Arbeit wollen wir nicht belasten. Wir wollen Steuern auf das erheben, was schädlich ist, nicht auf das, was nützlich ist. Also doch nicht Steuern darauf, dass ein Mehrwert geschaffen worden ist, sondern Steuern, wenn etwas Minderwertiges produziert worden ist. Also weg mit der Mehrwertsteuer, weg mit allen Einkommensteuern, Vermögenssteuern und so weiter. Alle Steuern weg. Und stattdessen nur Minderwertsteuern einführen. Nämlich das, was wir als minderwertig erkannt haben, besteuern. Natürlich gibt es immer Streit darüber, was minderwertig ist, aber bei einigen Dingen sind wir uns absolut einig. Alle inzwischen. Nämlich der hohe Energieeinsatz ist gefährlich, der zerstört sogar das Klima der Erde. Also Energie besteuern. Nur wie hoch wäre die Energiesteuer, wenn wir alle anderen Steuern abschaffen und sämtliche Steuern nur durch Energiesteuer holen. Es ist 20 Pfennig pro Kilowattstunde Primärenergie. Da sehen wir, das ist nicht aus der Welt.
Georg Schmidt, unser selbstständiger Kaufmann, steht inzwischen unter Druck. Unter Umsatzdruck und Zeitdruck. Ein Drittel seiner Zeit arbeitet er für die kaum abnehmende Zinslast, ein Viertel für den Staat. Zwar hatte er sich anfangs durchgerechnet, mit einer scharfen Preiskalkulation seinen Eigenbedarf nebst Zins- und Mietbelastungen decken zu können, nun aber zwingen ihn die gestiegenen Mieten sowie eine verschleppte Tilgung zur Mehrarbeit. Die gestiegenen Belastungen komplett auf seine Waren umzulegen, würde ihm die Kundschaft verprellen.
Fast niemand weiß, wie Zinsen tatsächlich gezahlt werden, nämlich indirekt über den Preis der Waren und Dienstleistungen. Durchschnittlich ein Drittel bis zur Hälfte des Kaufpreises landet über 1000 Umwege auf den Konten zufälliger Geldbesitzer. Anders ausgedrückt, in einer zinsfreien Geldwirtschaft würden alle Waren nur rund die Hälfte kosten. Und nicht genug damit, dass der Zins die Sachwerte verteuert, er schlägt auch durch auf den Arbeitsmarkt.
Der Geldzins diktiert die Höhe der Verzinsung des Sachkapitals. Es kommt nur dann zu einem Arbeitsplatz oder zu einer Sachkapitalbildung, wenn man sicher ist, dass diese Investition mindestens den gleichen Zins abwirft, den man bei der Bank ohne Ärger und ohne Arbeit bekommt.
Die Vorteile des Geldes als Wertspeicher schränken seine Funktion als Tauschmittel ein. Um seinen Charme als Tauschmittel aufzupeppen, müssen Inflation, Zins- und Steuergesetzgebungen wie Luzifer, Beelzebub und Teufel gleichzeitig bemüht werden. Inflation bedeutet schleichende Enteignung, Zins organisiert die Umverteilung von Arm zu Reich und die Steuergesetzgebung verführt zu Betrug und Kapitalflucht. Aber auch diese drei im Bunde können auf lange Sicht unmöglich einen Wirtschaftsorganismus stabilisieren, dessen Hunger umso stärker wächst, je mehr er gefüttert wird.
Weil dieses Geldvermögen ständig wächst, müssen wir kapitalintensiv produzieren. Und können nicht sagen, wir reduzieren die Produktion auf ein vernünftiges Maß. Das ist so, als wenn Sie im Körper eine Leber hätten, die nun ständig wuchert und immer größer wird, dann können Sie nur mit der Leber leben, wenn Sie selber auch größer werden. Wir sind zum Wachstum verdammt, solange wir dieses Zinssystem nicht korrigieren.
In der Realität lässt der vorprogrammierte Zusammenbruch deutlich länger auf sich warten als mathematisch vorhergesagt, dank der vielen kleinen und zunehmend größeren Unternehmensbankrotte. Insbesondere die Vernichtung von Sachkapital, sprich Abbau von Überschüssen, lässt das System vorübergehend wieder gesunden. Ökonomen sprechen dann von Reinigungskrisen.
Natürlich haben Sie recht, ich nehme an, wir stehen vor großen Krisenentwicklungen. Die gehören offensichtlich dazu. Wir müssen uns einfach damit arrangieren, dass Krisen mit dazugehören, weil sie gleichzeitig der Motor sind für das Neue. Wenn wir jetzt sozusagen wohlwollend wären und sagen, das dürfen wir alles nicht zulassen, denn da stehen Menschenleben auf dem Spiel, dann ist es natürlich eine schöne soziale Sicht, aber man muss den Lauf der Dinge akzeptieren. Insofern bin ich Fatalist.
Solche Zusammenbrüche beunruhigen auch Werner von Malsburg, der zunehmend Zeit und Arbeitsaufwand in die rechtzeitige Umschichtung seiner anschwellenden Vermögensbestände investieren muss. Wachsende Geldberge verlangen entsprechend kapitalintensivere Anlagemöglichkeiten. Und so kommt es ihm gelegen, dass automatisch mit der Klumpung des Kapitals auch die Wirtschaftsstrukturen verklumpen. Ökonomische Dinosaurier mit Riesenvermögen auf der einen Seite, Einsparungen und Arbeitslose auf der anderen.
Die Wirtschaftslandschaft der Bundesrepublik schwappt absehbar eine regelrechte Fusionswelle hinweg. Insgesamt rechnen die Wettbewerbswächter für 1998 mit mindestens 1500 anzeigepflichtigen Zusammenschlüssen, wobei es sich keineswegs um kleine Fische, sondern durchweg um kapitale Brocken handeln dürfte.
Die fusionsartige Zunahme arbeitsloser Menschen hat sogar die Armeeführung auf den Plan gerufen. Indonesiens Generale, die ihre Privilegien sichern wollen,
bei der DASA. Nach Stellenabbau und hohen Verlusten schafft Deutschland, größter Luft- und Raumfahrtkonzern, die Wende mit Rekorden bei Umsatz und Aufträgen.
Der Staat hingegen kann sich Fatalismus und die zunehmende Verklumpung des Geldes nicht leisten und muss mit stetig wachsendem Aufwand und wachsender Schuldenlast die festgefahrenen Gelder wieder freischaufeln. Gegebenenfalls auch mit Projekten, die völlig nutzlos sind. Helmut Kreuz.
Notfalls muss der Staat das Geld in Dinge investieren, die sinnlos sind. Rhein-Donau-Kanal, Reaktorbau, Raumfahrt, Rüstung, all solche Sachen. Das sind alles Methoden, um diesen Crash noch eine Weile vor sich herzuschieben. Wenn der Investor Dinge herstellt, die keiner braucht, die nur dastehen, um zu verschrotten, die man nur noch mit vielen Millionen Aufwand pflegt eine Weile, bis man sie durch neue ersetzt, nicht? Ist das eine unproduktive Produktion, die den Menschen als Steuerzahler belastet hat und ihn als arbeitenden Menschen gezwungen hat, mehr zu arbeiten, als eigentlich für seine eigenen Bedürfnisse braucht. Und wenn man natürlich dann noch einen Krieg veranstaltet oder andere Kriege veranstalten lässt und die mit Waffen beliefert, ist natürlich das Geschäft noch viel größer. Dann kann man nämlich nicht nur jetzt die Waffen noch schneller erneuern durch neue Waffen, weil die ja verbraucht werden im Krieg oder auch zerstört werden, sondern auch die Städte werden zerstört, die Länder brauchen jetzt riesige Kredite zum Wiederaufbau und das Kapital, was sich immer mehr bildet, hat wieder eine sinnvolle, in Anführungszeichen, eine sinnvolle Anlagemöglichkeit. Das klingt wahnsinnig, aber es hat Methode und es ist selbst von Keynes bestätigt.
Geld als idealen Wertspeicher oder Geld als ideales Tauschmittel konzipieren? Das ist die entscheidende Frage. Optimal speichern und optimal zirkulieren, das schließt sich gegenseitig aus. Historisch hat sich der Mensch meist für den Wertspeicher entschieden. Eine fatale Kurzsichtigkeit, durch die er sich langfristig zum Diener des Kapitals versklavt hat. Geld regiert die Welt. Das ist mehr als nur ein Kalenderspruch. Es ist eine unnötige und vermeidbare Fahrlässigkeit, die für die meisten sozialen und politischen Spannungen verantwortlich ist.
Dieses exponentielle Wachstum in den Händen von wenigen erzeugt natürlich eine ungeheure Macht in den Händen einer ganz kleinen Elite. Und diese ganz kleine Elite, die saugt ja praktisch aus der Masse. Also das ist im Grunde das raffinierteste Sklavenhaltungssystem, was die Welt je erfunden hat. Aus der großen Masse wird sozusagen das Geld herausgesaugt. Und diese kleine Elite kann damit, wie England zum Beispiel, ein Riesenweltreich beherrschen.
Die Diktatoren der Welt zeigen am eindrucksvollsten, wie widersinnig sich die Macht konzentriert. Saddam Hussein wird sich früher oder später klonen lassen müssen, um seine 75 Paläste angemessen bewohnen zu können. Aber die Geschichte kennt auch Gegenbeispiele, mehr aus der Not geboren als aus Einsicht.
Es hat ja eine 300-jährige Zeit gegeben zwischen 12 und 1500 in Europa, wo es ein anderes Geldsystem gegeben hat, die in unseren Geschichtsbüchern relativ wenig vorkommt, weil es da nicht ganz so viel Kriege vielleicht gegeben hat. Zwischen 1200 und 1500 hat es ja das Bagdadengeld gegeben, was gezeigt hat, dass eben so ein umlaufgesichertes Geld tatsächlich eine ganz andere Kultur produziert. Da wurde das Geld 2 bis 3 Mal im Jahr abgewertet. Manchmal auch nur einmal um 20 bis 30%. Das heißt, man hat das Geld unmöglich in einer Truhe horten können. Das wurde dann dem Münzherrn zurückgebracht, das wurde neu gemünzt und man bekam dann statt 100 Bagdaten immer nur 70 zurück und es war gleichzeitig sozusagen die Steuereinnahme für den jeweiligen Fürsten oder Bischof. Und das gab es von Dänemark bis zur Schweiz, von Polen bis Frankreich. Also es war ein riesiges Gebiet, wo dieses Geld benutzt wurde. Und immerhin hat man damals diese Kathedralen gebaut, von denen man wusste, dass sie 200 Jahre dauern würden. Und die waren auch eine Art Arbeitsbeschaffungsprogramm. Und das heißt, sie haben ein ganz anderes Verhältnis zum Geld, eine ganz andere Zukunftsplanung betrieben.
Wie früher die Bundesbank, hat heute die EZB alle Hände voll damit zu tun, die Geldstabilität zu sichern und Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber es ist schwer, jemanden zu finden, der den eigentlichen Ursachen des Übels nachgeht. Der ehemalige Bundesbanker Wolfgang Gebauer.
Eine Zentralbank hat ein Tagesgeschäft, das beansprucht sie sehr und dann gibt es eine Grundsatzabteilung, die mit Strategien und der Implementation der Geldpolitik sehr viel zu tun hat. Ja, wie soll die Geldpolitik konzipiert werden? Welche Instrumente soll man einsetzen? Was ist ein optimaler Instrumenteinsatz? Und unser Ziel ist Preisniveaustabilität. Nun sich zurückzulehnen und sozusagen die Grundfragen nach der Stabilität unseres Systems überhaupt zu stellen, ist sozusagen eher zweitrangig bei einer Zentralbank. Es ist niemand da, der sich historisch Entwicklungen anzieht und zum Beispiel die einfache Frage stellt, wie kann es sein, dass das Volumen des Geldes und das Volumen der ausstehenden Kredite nominal gesehen Jahr für Jahr immer wächst.
Angesichts der sich zwangsläufig zuspitzenden weltwirtschaftlichen Situation wäre es an der Zeit, neue Denkwege einzuschlagen. Aber die Zeit ist ganz offensichtlich noch nicht reif dafür. Psychologische Barrieren bremsen den Fortschritt.
Ich war 10 Jahre in der Zentralbank und bin nun ein gutes Jahrzehnt in akademischen Gefilden. Mir ist auch erst in letzter Zeit die Frage gekommen, wieso eigentlich heißt das immer nur monetäre Expansion? Wo führt das eigentlich hin, wenn etwas immer weiter expandiert? Und ich muss Ihnen offen sagen, dass ich mittlerweile mir überlege, ob ich als Wissenschaftler im Hauptberuf wirklich noch am rechten Ort bin. Denn ich bin natürlich hier verpflichtet, Dinge zu tun, die ich mehr und mehr als eher Inhaltsleer sehe. Und ich habe auch immer größere Schwierigkeiten, den Studenten Dinge zu erzählen, von denen ich glaube, es ist eher Müll, als dass es etwas ist, was ihnen letztlich und damit der Gesellschaft hilft in ihrem späteren Leben. Ich mache das auch mittlerweile, Dinge vertreten, von denen dann ihre Fachkollegen sagen, ja, der Gieber ist nicht konsensfähig, was redet der da? Aber es gibt viele Beispiele, dass man sich unabhängig machen muss von der Reaktion des Publikums. Dann reden sie immer so, wie sie denken, dass andere das für richtig halten. Dann orientieren sie sich am Beifall, natürlich auch an den Posten und an dem Einkommen. Davon müssen sie sich frei machen. Aber wirklich frei machen heißt, dass sie sich als Person weiterentwickeln.
Dabei ist die Grundidee, um aus der vorprogrammierten Krise herauszukommen oder sie wenigstens abzumildern, im Prinzip denkbar einfach.
Das Geld, also was heute der Joker ist, der alle anderen aussticht in der Wirtschaft, muss praktisch durch eine Art schwarzen Peter neutralisiert werden. Es geht nicht darum, dass man das Geld nachteiliger macht, sondern man muss die Überlegenheit des Geldes, die heute vorhanden ist, durch die Dauerhaftigkeit und durch die Nichtverderblichkeit des Geldes, muss man neutralisieren, dass man Geld und die Tauschgüter, Arbeit und Waren auf eine Stufe stellt.
Also um das Geld im Umlauf zu haben, braucht man entweder eine Belohnung oder eine Gebühr. Und ähnlich, also wenn man so zum Beispiel sich Güterwaggons anguckt, die ja auch dem Austausch von Waren in einem Land dienen, würde niemand auf die Idee kommen, demjenigen, der den Güterwaggon nicht entlädt, eine Belohnung zu geben, sondern der zahlt eine kleine Standgebühr. Und das ist im Grunde alles, was wir mit dem Geld machen müssen. Die, die das Geld haben, zahlen eine kleine Standgebühr, wenn sie es nicht weitergeben. Und wie das technisch gemacht wird, dafür gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Aber es ist auf alle Fälle machbar und es ist auch ausprobiert worden. Und auf Girokonten ist es natürlich total einfach. Es ist im Grunde fast wie Bargeld. Und deswegen müsste auch das Girokonto mit einer kleinen Gebühr belastet werden. Aber wenn man sein Geld zum Beispiel über 3 oder 5 Jahre irgendwo anlegt und damit wieder anderen die Möglichkeit gibt, das Geld zu nutzen, dann würde man sozusagen keine Gebühr bezahlen. Und das wäre auch die Belohnung.
Weniger einfach ist die reale psychologische Umsetzung dieser Idee. Niemand zahlt gerne für ein erworbenes Gut Gebühren, wenn er im Gegenteil eher gewohnt ist, eine Belohnung dafür zu kassieren. Der langfristige Lohn für die Allgemeinheit wäre jedoch enorm. Inflation und Deflation wären Gespenster der Vergangenheit. Deflation, weil die Zurückhaltung und Hortung des Geldes Kosten verursacht, Inflation, weil sie als Umlaufsicherung und Nachfragemotor keine Funktion mehr erfüllt. Gleichzeitig hätte auch der Zins als Lockmittel des Geldes ausgedient, wodurch die automatische Umverteilung von Arm zu Reich gestoppt wäre. Der Staat müsste nicht mehr seine Reichen subventionieren und könnte das komplizierte Steuersystem mit seinen immensen Reibungsverlusten auf wenige Richtlinien zusammenstutzen. Das Geld flösse von selbst in die Täler des Bedarfs, auch in Kommunal- und Sozialkassen, und nicht mehr bergauf zum größten Haufen. Leistung würde sich tatsächlich wieder lohnen, weil leistungsloses Geld nicht mehr zu haben wäre. Ohne die Subvention seiner wohlhabendsten Bürger besäße am Monatsende jeder Einzelne die doppelte Kaufkraft im Portemonnaie.
Die meisten wollen es gar nicht wahrhaben, weil sie alle glauben, sie wären Gewinner. Und psychologisch gesehen kommt hinzu, dass wir in dem Falle ja die Leute nicht gegen etwas Neues mobilisieren, sondern für was Neues. Das ist viel schwerer als gegen was Neues. Man hat im Allgemeinen gegen neue Dinge einen gewissen Vorbehalt. Ne? Gegen Atomkraft, gegen Raketen kann man Leute relativ leicht mobilisieren, weil sie eben betroffen fühlen durch die Änderungen und verunsichert sind. Aber für was Neues ist doppelt schwer. Sie müssen dann sozusagen ihr Denken umstellen, erstmal sich sachkundig machen, um es zu begreifen. Und ich habe es erlebt bei meinen eigenen Freunden, auch bei den Grünen. dass die eben sofort abschalten. Die tauchen sofort ab.
In einem stabilen Geldsystem würde Georg Schmidt nicht mehr von der Zinslast erdrückt oder zur Mehrarbeit gezwungen. Seine Schuld könnte er ohne beständig nachwachsende Zinsforderungen tilgen und seine Miete bliebe stabil.
Werner von Malsburg wäre nicht ganz so glücklich, müsste er doch fortan auf seine leistungslosen Einkünfte verzichten. Dafür könnte er sich aber mehr und mehr in einem Umfeld sozialer Stabilität bewegen und vielleicht sogar seine Bodyguards nach Hause schicken.
Dieses neue Geldsystem, was eine Art Nullwachstum ermöglichen würde, ob das dann passiert ist, ist ja noch eine andere Frage. Also wir hören ja auch ab einer bestimmten Größe auf zu wachsen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht qualitativ uns verändern und dass wir nicht dazulernen. Und das stelle ich mir vor, dass wir sozusagen ein gesellschaftliches System bekommen, was eine völlig andere Qualität bekommt, was eine völlig andere Kultur bekommt, weil wir plötzlich nicht mehr zu diesem materiellen Wachstum verdonnert sind, sondern dass wir also jetzt praktisch in Qualität wachsen.
Der Fluss des Geldes. Über einen Systemfehler mit gravierenden Folgen. Nach einem Manuskript von Falk Fischer. Gesprochen haben Mitu Sanyal und Carsten Günther. Produktion Klaus Popp. Bearbeitet für die Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung INWO e.V. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung für die Reform der Geld- und Bodenordnung.